Ja, könnt ruhig mal klatschen, ne? Wenn wir hier Leute haben, die so selten kommen können. Ganz tolle Sache. Wir beten viel für dich, Ingrid, das weißt du, ne? Und du wirst es auch merken. Ja, wir haben ja das letzte Mal, als ich hier predigte, das Thema begonnen, was es heißt, wenn wir gehorsam werden. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber manches Mal ist es so, dass wir als Christen, besonders als Charismatiker, in so ein flaches Gelände kommen, wo die Tiefe fehlt, ja. Und da freuen wir uns an Äußerlichkeiten, an schönen Gottesdiensten, an gesegnetem Lobpreis. Also nichts dagegen. Kann man mich überhaupt hören? Ja, ne? Die Botschaft soll doch durchs Land gehen. Die Grashalme können sich ruhig bekehren, ne? So, Dankeschön. Es kamen mir einige Gedanken schon in der Einleitung, auf die ich kurz Bezug nehmen möchte. Das letzte Mal jedenfalls habe ich den ersten Teil meiner Predigt gehalten. Heute kommt der zweite Teil dran. Ich habe dabei den Text genommen aus Apostelgeschichte 5. Dort wissen wir, dass die Apostel vor den Hohen Rat geführt worden sind. Und dann ging es ihnen ans Leder. Ja. Sie haben ihnen verboten. Was haben sie ihnen verboten? Das Evangelium zu verkündigen. Es steht dort wörtlich geschrieben, wir haben euch doch gesagt, ihr sollt nicht lehren von diesem Christus, über ihn etwas sagen hier und die Welt verunsichern. Also richtig böse wurden die. Und dann haben sie ihnen natürlich geantwortet, als Ergebnis, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Stimmt's? So, das haben wir gehört. Das habe ich dann etwas versucht hineinzubringen in unser persönliches Leben mit Gott und auch darüber gesprochen, dass dieser Gehorsam eigentlich beginnt in der Stille zu den Füßen Jesu. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, ja? Es ist nicht das laute Hallodri, was wir irgendwo verkündigen, nicht unsere Imposanz unserer Persönlichkeit, die wir irgendwo den Leuten zeigen, wie gut wir gläubig sind, sondern es beginnt eigentlich im Verborgenen, da wo Gott ist. Gott ist im Verborgenen, sagt die Bibel. Und dort in diesem Verborgenen, da zeigt er sich uns. Und das heißt, dann wird er uns vergelten öffentlich. Kennt ihr den Vers? Bergpredigt, Kapitel 5, steht das geschrieben. Und immer dann, wenn dieser Bereich aufhört, in unserem Leben lebendig zu sein, dieses in Christus hineingehen auch, möchte ich es mal nennen, dann fehlt unserem Leben der nötige Speed. Warum ist das so? Weil in der Stille wir das Wort Gottes hören. Wir gehen nicht deshalb in die Stille, weil wir anbeten wollen in erster Linie oder weil wir Lobpreis machen wollen. Das ist eigentlich erst die Folge davon, von der Berührung durch das Wort Gottes. Und wenn wir in den Lobpreis gehen oder in die Anbetung, dann ist es immer der Sinn, dass wir uns nach dem Wort ausrichten. Ich weiß nicht, ob es dem Sönke aufgefallen ist, er hat ja den Psalm 95 genannt. Und ich hörte die Worte und schlug auch die Bibel auf und dann habe ich festgestellt, er hat einen Vers unterschlagen, lieber Sönke. Das hast du aber nicht böse gemeint, ich weiß, ich kenne dich, sondern du hast es ja erwähnt, dass dieser Vers auch vom Gehorsam redet. Und dort steht ja gleich im Anschluss, vorher geht es ja um den lauten Jubel und so weiter für das, was Gott getan hat, geht es weiter. In dem nächsten Vers heißt es dann, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Hand aufs Herz. Ging uns das nicht häufig so, dass wir, wenn Gottes Ansprüche an unser Leben gekommen sind, ganz andere Pläne hatten? Und wir gesagt haben, naja, vielleicht morgen oder übermorgen, heute ist eine ungünstige Zeit. Das bringt mich völlig in das Thema rein, dass ich, über das mich der Heilige Geist berührt hat. Und es geht darum, wie stark sind wir ausgerichtet auf die Unmittelbarkeit des Wortes Gottes? Wie stark liegt es uns am Herzen, wirklich das zu tun, was Gott will? Bitte, das ist jetzt nichts Schweres, was ich vor eure Füße lege, sondern ich möchte es mit einem anderen Wort verbinden. Im Johannes Kapitel 4 wissen wir, als Jesus mit der Samariterin sprach, da kamen ja die Jünger nachher zurück und hatten was eingekauft. Heute wurde ja auch vom Tisch gesprochen, der gedeckt ist. Und da waren die Jünger, die wollten Jesus jetzt auch einen Tisch decken. Die kamen mit den Sachen, die sie eingekauft haben, weil Jesus war ja schließlich auch hungrig und er war ja müde von der Reise, hockt dort am Brunnen. Aber dann in dieser Situation, als man meinte, naja, jetzt nach dem Gespräch mit der Frau, da kann er doch mal jetzt die Zeit gönnen, sich mal niedersetzen und ein Pläuschchen mit seinen Jüngern halten und sich mal einen guten Tag sein lassen. Schließlich hat er ja eine ganz schöne Etappe hinter sich gebracht. Aber was lesen wir da? Ich kann mal hier, weil ich gerade Johannes 4 auch, um es nachzulesen, aufgeschlagen hatte, mal nachempfinden oder nachlesen. Da heißt es, im Vers 30 also, sie gingen zur Stadt hinaus und kamen zu ihm, die Jünger. In der Zwischenzeit baten die ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Komm her, aber Rabbi, komm hier, Tisch gedeckt, iss, jetzt komm. Und ich denke mal weiter, jetzt enttäusche uns mal nicht und hoffentlich bist du jetzt ganz glücklich darüber, dass wir dir den Tisch bereiten. Hast du schon mal nachgedacht darüber, dass wir Jesus überhaupt nicht den Tisch bereiten können? Egal was das ist, wir können Jesus nicht den Tisch bereiten. Aber er tut es. Und was sagt Jesus deshalb? Er sagt hier, Jesus spricht zu ihnen im Vers 34, meine Speise ist, dass ich was? Den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und da geht es sogar noch weiter, und sein Werk vollbringe. Wir sind ja nicht nur zu Jesus gekommen, um etwas zu empfangen, sondern alles, was wir empfangen, hat die Bedeutung, dass er uns auch senden kann. Und zwar, warum sendet er uns? Weil wir seinen Willen tun sollen. Und wir sollen ihn nicht nur am Sonntag nach der Predigt beginnen zu tun, das geht die ganze Woche durch. Und dann heißt es, dass ich sein Werk vollbringe. Er wollte also unbedingt den Willen Gottes bis zum Schluss, bis ins kleinste Detail, wollte er erfüllen. Und deswegen sitzen wir heute hier, weil er so gehorsam war seinem Vater und seine Freude darin sah, dich und mich zu retten. Stell dir mal vor. Also kann Gehorsam im Grunde nichts Schweres sein. Gehorsam muss eigentlich die reinste Glückseligkeit in unserem Leben werden. Aber wie die Frage es erlaubt, ist es das wirklich? Was macht denn den Gehorsam eigentlich so kompliziert bzw. so schwer für unser Leben? Gibt es irgendetwas, was es so schwer macht? Und da erinnere ich euch zunächst an die Geschichte vom letzten Mal aus Apostelgeschichte 5, wo wir ja, was ich eben schon andeutete, lasen, dass die Jünger zu dem Hohen Rat gesagt haben, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also mitten in der Bedrohung sollten die Jünger versucht werden, nicht den Willen Gottes weiterzugeben. Ich kann dir eins sagen, es gibt genügend Kräfte, die dich und mich hindern wollen, dass der Wille Gottes, den du erkannt hast, erstmal wollen sie dich hindern, ihn zu erkennen, und dann wollen sie dich hindern, das, was du erkannt hast, auch wirklich auszuführen. Hast du schon mal festgestellt? Oh ja, du, da heißt es auf einmal, du solltest mal ins Gebet gehen, in die stille Zeit zu Gott, ja. Und dann fängst du an zu beten und was passiert? 1000 Gedanken kommen von der Seite, weißt du, ich muss noch einkaufen. Und dann denkst du an Mütterchen X und Bruder sowieso und Freund X. Und dann denkst du an deine Geschäfte und dann siehst du auf einmal, wie das so hageln kann. Auf einmal von unheimlichen, ich sag mal, beanspruchenden Gedanken. Und was machst du dann? Ach ja, liebster Herr Jesus, ich liebe dich ja so sehr, aber heute will ich mal erstmal das machen. Ja? Und ehe wir uns versehen haben, hat uns der Feind aufs Kreuz gelegt und hinterher merken wir das. Ja? Der Tag klappt irgendwie nicht und dann fragst du dich, ja Mensch, wieso hat das denn jetzt nicht geklappt? Ich kenne doch Gottes Segen anders. Und dann stellen wir fest, aha, der Heilige Geist erinnert uns, na, was habe ich dir denn da zu der Stunde gesagt? Warum hast du das denn nicht gemacht? Und da merken wir den Widerstand. Sowohl wenn sich Gehorsam bilden soll, der Wille Gottes, als auch in der Ausführung bis zum Schluss hin, sollen wir gehindert werden, die Freude darin zu finden, dass es unsere Speise, unser Genuss regelrecht ist, den Willen Gottes zu tun. Wenn wir heute schon mal in dieser Stunde das als Festlegung vor Gott im Glauben natürlich festmachen können, dass wir sagen, nein, Jesus, heute soll das anders werden. Ab heute will ich dein Wort ganz ernst nehmen, genauso wie du mich beim Wort nimmst. Und ich bin mal gespannt, was du mit meinem Leben tun wirst. Hast du es innerlich gebongt? Der Heilige Geist wird dich daran erinnern, ja? Aber keine Angst. Wir merken, gehorsam zu werden, ist eine ganze Lebenseinstellung. Und zwar eine Einstellung, die wir nicht selber hervorgebracht haben, sondern die der Geist Gottes selber in uns erzeugt oder bewirkt. Ich will nochmal, um jetzt keinen Fehler zu machen, Apostelgeschichte 5 hier in meiner Bibel aufschlagen. Während ich das tue, kann ich ruhig mal zwischendurch etwas bemerken. Gestern waren wir ja bei den Adventisten. Kennt ihr die Adventisten? Die Petra, die hier manchmal kommt und von den Adventisten kommt, die hat den Weg dahin freigemacht. Und ihr wisst ja, ich habe es schon oft gesagt, ich staune immer, wie Gott die Türen so öffnet. Ja, in irgendwelche Gegenden, die habe ich vorher gar nicht auf dem Programm gehabt. Und dann sitzen wir dort. Nächsten Samstag bin ich nochmal da, weil sie mich scheinbar nicht loslassen möchten. Könnt ihr schon sehen, wer der Heilige Geist wirkt, was dann passiert. Wir hatten eine Stunde vor meiner Predigt Bibellehre. Da ging es natürlich um die 10 Gebote, um den Sabbat, um das Verständnis, was bedeutet das denn? Und dann kam Jesus auch noch drin vor, will ich mal vorsichtig sagen. Zwar auch als Hauptperson, aber er kam so auch drin vor. Und ihr könnt euch vorstellen, ich sitze da so auf meinem Platz und dachte so innerlich, Gott hat mir ein klares Wort aufs Herz gelegt. Ich wusste auch, der Heilige Geist wird mich lenken. Aber während ich dann so dieses vernahm, eine liebe ältere Schwester war da am Werk, hat so lauter Bibelverse zitiert, war recht mühsam, kamen noch ein paar Wortmeldungen dazu und ich rutschte fast auf meinem Stuhl hin und her. Also ich mache jetzt die lieben Geschwister hier nicht schlecht, bitte versteht mich richtig, ich liebe sie von Herzen. Es geht nur um die Darstellung eines Zusammenhangs im Sinne meines Themas heute. Und dann sitze ich da und denke, oh Gott, hast du mir wirklich die richtige Botschaft geschenkt? Ja. Ich habe mich bewusst nicht in dem Gespräch beteiligt, weil ich dachte, wenn ich damit erstmal anfange, dann platzt die ganze Gesprächsrunde, weil ich lauter Einwürfe gemacht hätte mit dem Wort Gottes, um sie dahin zu bringen, wer Jesus wirklich ist. Das habe ich dann in der Predigt hinterher gemacht. Ja. Und dann war für mich hier diese Gefahr gehorsam. Ja. O Herr, wie war das? Ist das jetzt richtig gewesen, diese Einladung? Und dann habe ich noch eine sehr schwere Woche gehabt durch andere Art von Anfechtungen, sodass ich fast dachte, ich muss es canceln. Aber dann sagt der Heilige Geist mir, nein, du gehst dahin. Die Nacht von Freitag auf Samstag schenkt mir der Heilige Geist ein Wort für die Gemeinde. So, und dann war ich ja klar, dass ich gehen soll. Aber kennt ihr was von dieser Spannung? Etwas auszuhalten und du merkst genau, du musst jetzt dranbleiben, du musst jetzt aushalten, du darfst diesen Widerstand, der sich da aufmacht, nicht auf dich wirken lassen. Und dann habe ich natürlich innerlich einfach gebetet und als ich dann auf die Kanzel ging, ihr Lieben, da ging es richtig ab, kann ich euch sagen. Die haben noch nie so ein lebendiges Wort gehört und hinterher kamen die Leute, mehrere, besonders eine Schwester, die gesagt hat, du, ich sehne mich so nach diesem Leben im Heiligen Geist. Ich brauche das, was du da hast, diese Lebendigkeit, die Gott dir geschenkt hat. Das habe ich nicht. Ein klares Bekenntnis. Und dann fragen und dann spreche ich ihr Sachen zu, auch prophetisch ein Stück weit, denke ich. Und die Frau geht richtig ermutigt raus und nächsten Samstag, weiß ich, werde ich in freudiger Erwartung Leute vor meinen Augen finden und ihr könnt weiter dafür beten, ja, was Gott auch so tut. Naja, ich erzähle. Echt? War das die Gisela oder wie heißt sie? Ja, die immer mit der Petra zusammen ist. Also es war für mich so ein Segen, ich habe sowas genossen davon. Meine Speise ist die, mein Genuss, mein Leben-Elixier ist, in deinem Willen zu sein und im Willen deines Wortes zu gehen, nicht wunderbare, gesegnete Zeiten zu erleben. Das ist nicht das Erste, ihr Lieben. Wir erleben sie dann, wenn wir gehen auf das, was in der Stille empfangen worden ist. Und wenn du einen Segen von diesem Gottesdienst heute mitnehmen willst, dann ist es genau dasselbe. Ein anderes Erlebnis möchte ich zwischenschieben, das ich letzten Sonntag schon adressiert habe, auf diesen Sonntag, als schon Zeugnisse kamen. Und das geht jetzt ein bisschen in eine weitere Richtung. Also um es kurz zu machen, ich möchte heute ein wenig darüber sprechen, wie der Heilige Geist uns in den Gehorsam bringt. Einverstanden? Eine Schwester aus Husum, meiner ersten Gemeinde, ruft mich an. Die ruft mich übrigens immer an, wenn es ordentlich brennt. Gutes Zeichen. Und sagt, du komm mal, wäre schön, wenn du hier mal zu uns kommst. Mein Mann, der wird immer dementer, über 80-jährig. Und es ging in Richtung Heim auch, dieses Loslassen, ein großes Problem natürlich auch für sie. Und die betet schon ihr ganzes Leben lang mit ihm. Also sie sagt das ganz offen, sie war ungehorsam, hat einen Mann geheiratet, den sie nicht hätte heiraten sollen, ist von Jesus weggegangen ein Stück weit oder hat ihn nicht mehr die Priorität sein lassen und erlebt eine 61-jährige Ehe. Ich darf das ruhig so erzählen, das ist kein Geheimnis, da spricht sie selber drüber. Hat also 61 Jahre eine, ich sag mal, vielleicht schöne Ehe im Sinne von einem Mann, den sie bewundert hat, gehabt, ja, mit gutem Auskommen, hat auch eine eigene Firma gehabt. Aber das Innere, das Leben im Glauben, das war völlig desolat. Ja. Sie kannte nicht mehr, was der Heilige Geist eigentlich ist. Und wisst ihr, in ihrer Not kommt sie ja, da war ich Pastor in Husum, vor etlichen Jahren schon, kommt sie in eine Gebetsstunde hinein, weil der Heilige Geist sie dahin hingetrieben hat, kann man förmlich sagen. Und sie war völlig fertig, ja. Und was sagt sie in unserem kleinen Gebetskreis mit 5, 6, 7 Peoplen? Ich brauche unbedingt heute, ihr müsst für mich beten, ich brauche heute unbedingt eine neue Segnung von Gott. Thema war auch so ein bisschen Heiliger Geist. Was machen wir also? Wir beten mit ihr und dann kriegt sie einen vollen Tusch im Heiligen Geist und wird völlig erleichtert. Und wir merken, sie ist ja heute über lange Jahre schon ein wichtiges Glied in der Gemeinde, im Sinne auch von Leiterschaft im Moment, weil die Gemeinde ja im Moment auch nicht einen festen Pastor hat. Um es mal kurz zu machen, sie lädt mich also ein und sagt, sprich doch bitte mit meinem Mann, das ist eine schwierige Situation. Und ich weiß, dass ich ihr selber mal vom Herrn die Verheißung zugesprochen habe, du betest für deinen Mann und du wirst erleben, dass er sich bekehren wird zu seiner Zeit. Und dann bin ich jetzt bei ihr, war davor schon mal da und habe ihr gesagt, immer wenn du den Eindruck hast, du solltest mich rufen. Ich bin oft an solche Betten gerufen worden, wo Leute im letzten Moment ihr Leben Jesus gegeben, sag mir Bescheid. Und dann ist sie gekommen und ich natürlich hin. Und dann, was tue ich? Ich spreche natürlich erstmal ganz lieb mit ihm, kameradschaftlich, freundschaftlich und so weiter. Und wir haben uns richtig gut verstanden. Aber dann merkte ich sofort, dass das Gespräch entgleisen wollte. Ich hatte ja einen Auftrag hinzugehen. Ja? Ich habe sofort gewusst, heute muss der Tag sein, da will ich bereit sein, sein Leben zum Herrn zu führen, wenn der Heilige Geist es denn will, natürlich. Aber er fing an, dies und das zu erzählen. Und ich wusste, er ist dement, also er hat nicht lange Zeit, wach zu sein. Und dann habe ich innerlich sofort gemerkt, du musst jetzt beim Thema bleiben, ja? Hier keine Ausflüchte. Was mache ich also? Bin ihm fast ins Wort gefallen, natürlich höflich, und habe gesagt, weißt du, ich bin das aus einem ganz bestimmten Grunde hier. Du weißt ja. Und dann frage ich ihn, na, was macht denn dein Glaube? Das war dann der Anstoß, ihr Lieben, ja? Und dann erzählt er alles Mögliche, so wie ich ihn schon kenne. Und sagt, wie ist das denn jetzt, wenn du zum Herrn, wenn angenommen du stirbst jetzt hier und weißt du, dass du beim Herrn bist? Naja, dann kommt so eine Antwort wie, naja, ich bete ja jeden Tag mit meiner Frau und ich glaube schon, so kennt ihr, ne? Dann sage ich natürlich, du, das musst du wissen, ja? du musst das wissen. Und dann fing er an, sich zu beschweren über seine Krankheit, über seine Beine, die er nicht mehr bewegen kann. Und wenn der da oben wirklich ist und so weiter, ne? Wenn ich mal bei ihm bin, sagt er so mit seinen Worten, lieber Freund da oben, ne? Wenn du mich nicht heilst, so hat er geredet, ja, in so einem laxen Ton. Er meinte das nicht so böse, aber so in diesem laxen Ton. Weißt du, und dann fahre ich ihm ins Wort und sage, hör mal zu, mein Lieber, wenn du so mit Gott reden willst, so kannst du mit dem lebendigen Gott nicht reden. Dem haben die Ohren geschlackert, ich sag euch. Dieses Wort, das war ja lieb, aber klar, ja, hat ihn sofort revidieren lassen. Er hat seine Stellung vor Gott eingenommen und hat gemerkt, hier geht jetzt was anderes ab. Und dann folgte ein Gespräch, ein klares Glaubensgespräch, das schließlich dahin mündete, dass ich gesagt habe, höre zu, willst du dein Leben heute Jesus geben? Da habe ich ihm zur Hilfe angeboten, ich kann dir beim Beten helfen, weil er sagt, ich kann nicht so beten. Ne? Die gucken ja mal auf die Pastoren. Da habe ich gesagt, ich bete das vor und du betest, ich wiederhole das und du betest es nach. Aber weißt du was? Du setzt jetzt deine ganze Konzentration auf Gott, auf Jesus, auf den, der dich von Sünden rettet. Und dann gehen wir jetzt zusammen zum Herrn im Gebet und dann darfst du erfahren, dass dein Herz berührt. Und das habe ich dann gemacht. Und was war? Man merkte sofort, seine Frau war schon vom Hintergrund wieder hergekommen ins Zimmer und merkte, was da ablief. Er hat sein Leben Jesus übergeben. Und aber klar, ja, wirklich Jesus übergeben. Und was will ich sagen in dem Zusammenhang? Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt in unserem Leben, dann gibt es kein Entweder-Oder. Hast du schon mal festgestellt? Wenn der Heilige Geist impulsmäßig in unserem Leben wirklich wirkt, und das merken wir dann auch, manchmal kommt er mitten in unsere fromme Versammlung und redet etwas, was wir gar nicht hören wollten, aber du weißt, er ist es. In diesem Moment, wo das geschieht, können wir nicht sagen, auch überleg mir noch mal was. Das ganze Evangelium, ihr Lieben, das ganze Evangelium ist auf Entweder-Oder aufgebaut. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin ein Weg unter vielen, hat er nicht gesagt, nicht? Sondern ich bin der Weg. Was hat er noch gesagt? Ich bin die Wahrheit, nicht nur Wahrheit, sondern die Wahrheit, nämlich eine ganz besondere Wahrheit, die die Irrtümer des Menschen aufdeckt. Und warum tut er das? Weil er den Menschen retten will, weil das Evangelium der Wahrheit die Menschen retten soll. Das ist unsere Aufgabe. Und vor diesem Hintergrund müssen wir auch verstehen, was es bedeutet, dem Heiligen Geist gehorsam zu sein. Glaubst du, dass der Heilige Geist gehorsam ist? Wie Jesus gehorsam war dem Vater gegenüber. Es heißt ja in der Bibel, dass Jesus den Geist schenken wird, wenn er zum Himmel gefahren ist, senden wird. Und der wird euch was in die ganze Wahrheit leiten. Immer wieder hören wir diese Worte aus seinem Mund, der Geist der Wahrheit. Was heißt das, der Geist der Wahrheit? Der Geist der Wahrheit bedeutet, dass es neben ihm keine andere Wahrheit geben kann. Und daran offenbart sich auch die Kraft. Dieses griechische Wort Aletheia heißt es ja, bedeutet das ja, dass es eben eine Wahrheit ist, der kann man nicht widersprechen, sondern die ist einfach da. Und sie bedeutet, dass das Wort, das der Hörer empfängt, dieses Wort der Wahrheit empört, das ist so eine Entschiedenheit, solch eine Entschlossenheit dahinter, dass man da nicht diskutieren kann. Hast du auch schon festgestellt, dass unsere Gesellschaft heute klare Worte haben möchte? Vielleicht wollen sie, wir sagen manchmal, die wollen das Evangelium nicht hören. Ich glaube das nicht. Nur bedingt glaube ich das bei denen, die es wirklich nicht hören wollen. Ich glaube, dass heute die Menschen bei all den Korruptionsgeschichten, bei all den Unwahrheiten, die heute durchs Land gehen, sollen ja auch für unsere Politiker beten, ja? Wie oft werden Worte gebrochen, wie oft werden Versprechungen gemacht. Und die Leute sind überdrüssig. Jesus drückt das so aus, dass eine Zeit kommt, da wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen und die Liebe der vielen wird erkalten. Wahrheit und Liebe hängen ja zusammen. Und unsere Gesellschaft wird müde, sie ist ausgelaucht, ja. Warum ist sie ausgelaucht? Weil sie die Wahrheit nicht mehr hört. Weil sie es nicht mehr verstehen kann, um was es geht. Wir können auch verstehen, warum Jesus sagt, seht, die Felder sind weiß zur Ernte. Ich weiß, wir können keine Erweckung machen. Wir können nicht auf Knopfdruck 1000 Leute zum Glauben führen. Aber in der Geschichte von Marias Mann kannst du sehen, wenn du nur eine Seele zum Herrn führst, da gibt es sogar ein chinesisches Sprichwort, das so ähnlich klingt, nicht? Da führst du die ganze Welt zu Gott, ne? So ungefähr, weil daraus wieder etwas entstehen kann. Also diese Klarheit, mit dieser Klarheit waren die Apostel damals unterwegs, als sie vor den Hohen Rat traten. Kein Wunder, dass ihnen widersprochen werden sollte. Das heißt, der Oberlügner, der Teufel, durch den Hohen Rat widersprach ihnen und der Hohe Rat wollte nicht anerkennen, dass Jesus Christus der richtige Führer des Volkes Israels sind. Das steht da in dem Text alles geschrieben. Die haben gesagt, ihr wollt nur das Blut dieses Mannes auf uns bringen. Sie sagten, wir sind nicht verantwortlich für seinen Tod. Dabei waren sie voll verantwortlich. So ist der Mensch in Sünde, der sich nicht der Wahrheit beugen will, die doch Liebe ist. Ja? Er will nicht mitgehen damit. Und wenn er dann solche Worte hört, beweist er dadurch, dass er die Wahrheit hört, indem er sie bekämpft. Denn wenn die Wahrheit nicht wahr wäre, würde er sie nicht bekämpfen. Amen. Ist wirklich so, wenn du mit Menschen redest über das Evangelium und sie fangen an, böse zu werden und mit Gegenargumenten und sind aufgeplustert, das tun, dann sei ganz gewiss, dass du das Zeugnis in dir trägst, dass du die Wahrheit sprichst. Jesus sagt es an einer Stelle, dass es nämlich so ist. Dem Timotheus schreibt der Apostel Paulus, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesundmachende Lehre nicht vertragen. Da werden sie sich den Fabeln zukehren. Sie werden den Schein eines gottseligen Lebens haben. Das spricht er zur frommen Welt, ihr Lieben, nicht? Die spricht er sogar zur Gemeinde, ja? Und was sagt er dem Timotheus? Timotheus, pass auf, erwecke die Gabe, die in dir ist und mit allem Ernst verkündige das Evangelium auch dann und besonders dann, wenn du durch Leid gehen musst, denn dazu sind wir bestimmt. Ich habe den Vers schon erwähnt, im Philipper 1,29 könnt ihr ihn nachlesen. Da sagt uns der Apostel Paulus durch die Philipper auch uns heute, euch ist es nicht nur gegeben, an den Namen Jesus zu glauben, sondern euch ist es auch gegeben, für ihn zu leiden. Halleluja. Gehorsam, ihr Lieben, im Heiligen Geist gehorsam werden, ist das A und O. Und wir können nicht eher sagen, dass wir geisterfüllte Christen sind, als dass wir uns nicht durch den Wandel in dem Geist täglich, weil wir in ihm leben, unterstellen und sagen, du hast wirklich das Kommando. Ja? Heute haben wir gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das können wir singen, aber es beweist sich erst in unserem Alltag, ob er in allen Bereichen der Mittelpunkt ist. Jetzt will ich uns kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte Folgendes sagen. Also ich möchte zwei Fragen eigentlich einkleiden mit dem, was ich jetzt sage. Das eine ist die Frage, Apostelgeschichte 5, fußend auf einem Bibelwort, das ich jetzt nochmal zitiere. Da steht im Vers 32, und wir sind Zeugen von diesen Dingen, also als sie vor dem Hohen Rat standen, und was sagen sie noch? Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, habe ich letztes Mal schon genannt, den Vers, die ihm was? Gehorchen. Gleich hinterher steht, sie aber ergrimmten, die ihm gehorchen. Das erhebt ja die Frage, ich wiederhole nochmal, was sie gesagt haben. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das hat mich zu einer Frage gebracht. Das ist die Frage, müssen wir, bevor wir den Heiligen Geist überhaupt erleben, in unserer Entschlusskraft Gott Gehorsam garantieren? Mit anderen Worten, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden willst, musst du dann den Nachweis von Gehorsam, ich sage mal betont, mit deiner Kraft erbracht haben. Nein, kann ja nur der Heilige Geist. Der Vers könnte ja bedeuten, wenn man als schwacher Christ, der noch nicht weiterentwickelt ist, unterwegs ist, kann ja denken, oh, jetzt muss ich mal meinen Alltag durchforsten, Und ich will ja mit dem Heiligen Geist leben. Und jetzt fummelst du da in jedem Detail deines Alltags rum und dir fallen tausend Sünden oder Fehler ein. Und dann sagst du dir, ich habe jetzt keine Chance auf den Heiligen Geist. So ist das nicht gemeint. Stimmt's? Aber was ist der Fall? Wir müssen das erste Mal Gehorsamen werden, wenn das Evangelium der Rettung in unser Leben kommt. Deswegen lesen wir in der Bibel, sie waren dem Evangelium gehorsam. Oder wenn ihr Apostelgeschichte 17 nehmt, wo Apostel Paulus redet von den Athenern auf dem Areopag, ja, da erzählt er ihnen das Evangelium. Und was hat er da gesagt? Genau. Ich will mal eben doch die Apostelgeschichte 17 Stelle aufschlagen. Ich bin so ein bisschen, ihr Lieben, ein bisschen von meiner Konzentration her, vielleicht merkt ihr das auch ein bisschen angeschlagen, aber das macht nichts, weil der Heilige Geist ja da ist. Die wollten ja immer was Neues hören, ne? So und so weiter. Und dann hat er ihnen das Evangelium verkündigt und dann sagt er im Vers 30, nachdem Gott nun, also er und informiert sie und er bringt ihnen das kraftvolle Evangelium. Und nachdem er ihnen erzählt hat, wer Gott ist, was es mit der Erlösung auf sich hat, sagt er zu ihnen, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Das bedeutet ja nicht, dass wir das Evangelium platt verkündigen und sagen, jetzt tu mal endlich Buße, so gehen wir ja nicht vor. Es heißt einfach, dass hier der Ernst der Entscheidung auch an den Menschen gebracht wird, Jesus aufzunehmen. Ich will auf Folgendes hinaus. Er sagt ihnen, ihr wart bisher unwissend. Ich übertrage das auf uns, auch wenn wir Christen geworden sind. Wir sind manches Mal noch unwissend im Blick auf das, was Jesus alles bedeutet. Wir sind unwissend im Wachstumsbereich. Wir machen Fehler. Wir haben noch nicht alles auf der Rolle. Stimmt's? So, das ist die Bedeutung. Aber in einem Punkt waren wir gehorsam. Und zwar so konsequent, dass wir gesagt haben, dass Jesus muss unbedingt Herr in unserem Leben werden. Stimmt's? Da gab es am Anfang unseres Glaubenslebens kein Deut. Entweder bekehren wir uns und stellen uns unter die Herrschaft Gottes oder wir sagen, nee, wir wollen nicht. Aber als wir diesen Gehorsamsschritt gegangen sind, sind wir praktisch mit unserem ganzen Leben zu Jesus gegangen und haben gesagt, sei du mein Herr. Wir haben alle unsere eigenen Ansprüche, die wir an unser eigenes Leben gestellt haben, die haben wir weggelassen oder geopfert, könnte man vielleicht sogar sagen, und kann sagen, Jesus, du wirst jetzt Herr. Was ist dann passiert mit uns? Dann haben wir das Ergebnis von Gehorsam kennengelernt, welches kam durch das Wirken des Heiligen Geistes. Denn jeder Mensch, der wiedergeboren wird, wird deshalb wiedergeboren, weil er von oben durch den Geist Gottes geboren worden ist. Amen. Und so wie der Geist ein Gehorsamer oder ein Geist der Wahrheit ist, so ist in dir und mir die Wahrheit gegründet worden, mit der man nicht diskutieren kann. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und seit diesem Moment sind ganz gewisse Dinge bei uns vom Geist Gottes her und vom Wort Gottes richtig festgeklopft. Wir stehen auf dem Fundament. Christus ist der Grund, auf dem wir stehen. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wie wir darauf bauen. Amen. Also, wenn wir gehorsam geworden sind, so wie Paulus das ausdrückt, nachdem ihr dann gehorsam geworden seid, steht zum Beispiel in der Bibel oft geschrieben, dann tut jetzt auch das und das. Warum kann er das sagen? Weil jetzt in uns der Heilige Geist zur dynamischen Größe, zu der Person, zu dem Beistand geworden ist, den Jesus uns verheißen hat, sodass wir uns auf ihn auch vollkommen verlassen können. Und den Gehorsam pflegen wir jetzt in der Weise, dass wir mit dem Heiligen Geist wandeln. Im Galaterbrief steht geschrieben, wenn wir denn im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das heißt, so wie Jesus bei den Jüngern war auf Erden, ist der Heilige Geist bei uns. Und jetzt fängt er an, mit uns zu reden über das Wort Gottes. Und jetzt gibt es auch Situationen, dass du eben in Unwissenheiten bist. Und ich will dir etwas sagen, der Heilige Geist weiß auch, wo du unwissend bist. Da müssen wir jetzt Halleluja sagen. Ne? Ich bin so froh, dass Gott mich vollkommen kennt und dass er unwissend ist. Aber weißt du, der Heilige Geist weiß auch, welches Werk der Anfänger und Vollender des Glaubens, nämlich Jesus, in uns zu Ende führen will, bewirken will, bis zum Schluss. Das weiß der Heilige Geist. Er ist voll in Korrespondenz mit Jesus. Und er ist so dynamisch und so beschäftigt mit dir und mit mir, dass er dich an jedem neuen Tag durch das Wort Gottes erreichen möchte. Es soll kein Tag in deinem Leben vergehen, wo du nicht auch ganz konkret mit ihm redest. Deswegen wollen wir ja mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Deswegen wollen wir geistgetauft sein, nicht nur wiedergeboren, weil wir wissen um diese Kraft und diese Führung, das, was darin liegt, wenn wir so mit dem Heiligen Geist Umgang haben. Wir merken also, einmal ist es so, dass wir am Anfang den Heiligen Geist erlebt haben. Da hat er etwas Wunderbares getan. Wir sind gehorsame, wiedergeborene Menschen geworden. Wir haben seitdem das Verlangen, mit dem Heiligen Geist im Wort Gottes zu leben. Und wir vertrauen dabei darauf, dass dieses Wort unser Leben entfaltet, das Christus gefällt. Wie macht er das? Indem er uns verändert. Das ist doch wunderbar, oder? Findest du es auch schön, dass du in Jesus hineingestaltet werden sollst durch die Kraft des Heiligen Geistes? Ich merke gerade im Geist, dass ich jetzt nicht zu weit in das reingehen soll, was ich mir so noch alles vorbereitet habe. Aber er drängt mich jetzt in einen abschließenden Text hineinzugehen. Ich kann ja jederzeit Fortsetzung machen an anderen Tagen. Es ist nämlich Hebräer 12. Nächstes Mal werde ich dann das Thema, dass wir mit Geist und Feuer getauft worden sind. Ja? Jesus tauft mit Geist und Feuer. Das werde ich das nächste Mal noch mehr auf den Punkt bringen und auch die Wahrheit und auch unser Wachstum darin erläutern. Aber hier möchte ich einfach Folgendes sagen, Hebräer 12. Da steht im Vers 4 geschrieben, ihr habt im Kampf gegen die Sünde, ich beziehe mich hier auch ein, ja, wir haben im Kampf gegen die Sünde, aber hier steht ihr, ne? Hab also eine gute Position. Ihr, und ich auch ein bisschen, ne? Ihr habt im Kampf, was im Kampf steht hier, ja? Das Wort Kampf bedeutet, dass wir gewaltige Kämpfe zu durchstehen haben. Hier steht eigentlich im Übersetzung das Wort Agon, Agonie kennt ihr. Das Wort Agonia wird erwähnt, als Jesus im Garten Gethsemane gekämpft hat, gerungen hat, damit er den Willen Gottes tut. Und bei ihm, wissen wir, war sein Blut wie Schweiß wie Blutstropfen. Ja? Und das Ergebnis dieses Kampfes wissen wir auch. Er stand nämlich ruhig auf und wusste, jetzt hat er zu gehen. Dann konnte er, weil er den Widerstand, der sich gegen seine Seele stellte, weil der Teufel das nicht wollte, aber Gott es wollte, weil er alles erlebt in dem Zusammenhang, ist er aufgestanden und hat eigentlich hier schon gezeigt, jetzt bin ich durch, jetzt gehe ich zum Kreuz. Und dann ist er den Weg gegangen. Jesus hat bis zum Blut gegen jede Art, gegen jede kleinste und jede größte Sünde hat Jesus widerstanden für dich und für mich. Amen. Deshalb ist er der Anfänger und Vollender, der Urheber und Vollender unseres Glaubens geworden. Deshalb können wir nur in ihm und alleine in ihm das Ziel der Seligkeit erreichen, das Gott uns selber gesteckt hat. Und das lohnt sich, darauf zu vertrauen. So, und jetzt kommt aber dieser Text mit dem Gedanken hier. Ihr habt im Kampf, Agon, Agonia. Übrigens, dieses Wort Agon bedeutet nicht nur, dass du einen Kampf hast, sondern es bedeutet gleichzeitig, dass du den Sieg schon haben wirst. Es ist kein aussichtsloser Kampf. Von diesem Kampf ist hier die Rede. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde also noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Das heißt, keiner von uns ist in solch eine Situation hineingekommen, wo ihm auch tatsächlich bis auf Fleisch und Blut alles abverlangt worden ist. Im Blick auf unser Zeugnis für Jesus, ihm die Ehre zu geben, stimmt's? Aber theoretisch könnte es doch sein. Könnte doch sein. Es kann auch sein, dass du in deinem Lebensumfeld durch Situationen gehst, wo du zum Arzt gehst und auf einmal sagt er dir, du, schlimme Diagnose. Hopfen und Malz verloren. Ich denke an Marias Mann. Ist nichts mehr zu machen. Ja, dann kämpfen wir natürlich für Heilung, ist ja klar, dürfen wir auch. Aber die Frage ist, ob es der Glaubenskampf für diese Person gerade sein soll oder ob er einen ganz anderen Kampf zu kämpfen hat. Also, keine Angst, ihr Lieben. Die Dosierung, was zu welchem Zeitpunkt in unserem Leben stattfindet, wissen wir vom Wort Gottes her, ist auch vom Himmel getimt. Du kannst ganz sicher sein, dass du nicht über Gebühr versucht worden werden wirst, sondern dass es immer ein Ende haben wird, weil Gott auf dich aufpasst. Hallo? Ingrid, stimmt's? Gott kennt doch deinen Weg, ja? Du weißt, wie viele Tage du noch hast, wie viel du auch nicht mehr hast. Aber du gehst schnurstracks im Glauben vorwärts und kennst ja deine eigenen Kämpfe, stimmt's? Und kennst auch die Sünde, die an die Tür klopfen will. Das falsche Verhalten, das nicht Christus gemäß ist. Stimmt's? Also wir merken ganz klar, keiner von uns kann sagen, wie wir uns morgen verhalten. Wir sind also darauf angewiesen, dass wir ein Verhalten einüben, dass wir in jedem nächsten Aspekt, wo wir Widerstand erleben im Glauben, uns ganz auf Gott verlassen müssen und der Gehorsam sich bilden muss, der uns in Christus geschenkt ist, der uns in ihm verheißen ist, in seiner Kraft. Amen. Wenn du gehorsam werden willst, steht deshalb hier geschrieben, ich gehe wieder zurück zum Kapitel, bevor ich das tue, nochmal Vers 5, da steht, ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht, nicht als Knechten oder als solche, die noch Sklaven der Sünde sind, sondern als Söhnen, Gottes Hausgenossen. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, also zurechtgewiesen wirst, auf den richtigen Weg gebracht wirst. Hast du auch schon festgestellt, dass die erste Versuchung auch darin bestehen kann, dass du anfängst zu stöhnen über deinen schweren Weg? Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? Kenn nur ich. Da will jemand was. Gott segne dich, Ingrid, ja? Schön, dass du da gewesen bist. Nimm den Heiligen Geist mit, ja? Er trägt dich durch und der Herr ist bei dir. Also, hier steht geschrieben, wir können die Ermahnung, das ist ja, dieses Wort Ermahnung heißt ja Ermutigung auch, ja? Aber eine deutliche Ermutigung. Das heißt, ich könnte mich gegen so eine Ermahnung stellen in meiner Gottesbeziehung und könnte sagen, nee, also das kann ich jetzt nicht für mich annehmen. Wieso soll ich jetzt hier zulassen, dass ich durch so eine Krise gehe? Nein, nein, stattdessen höre ich lieber Lobpreiskassetten und lese ein starkes Glaubensbuch. Und so entbehren manche Christen den Willen Gottes für ihr Leben und wundern sich, warum nichts passiert. Aber was passiert jetzt? Wenn wir das sehen, was hier der Hintergrund ist, dann merken wir schon, wie Jesus uns dahin bringen will, dass wir vollkommen auf ihn vertrauen sollen und ihm uns überlassen sollen. Denn er will ja an uns wirken. Wir dürfen also solche Situationen in aller Wahrheit vor sein Angesicht bringen und sagen, Herr, hier bin ich. Und vielleicht kommt er dann mit dem Wort, der Heilige Geist, und du merkst, warum bin ich jetzt in dieser Klemme? Warum wird mein Körper jetzt so gequält? Warum habe ich so eine große Frustration? Und dann sind ja tausend Gedanken und dann ist die Gefahr, dass du durch den Widerstand wieder sündigen sollst, also dich gegen Gott empören und solche Sachen oder andere Sachen machen, statt nach seinem Willen zu fragen. In diesem Moment, wo das geschieht, ist dieser Kampf im Gange, von dem hier geschrieben ist. Den müssen wir richtig wahrnehmen. Und dann ist die Entscheidung die, dass du eine Antwort brauchst. Hier will das Wort Gottes einbrechen. Hier will der Heilige Geist sagen, was zu tun ist. Weil du wirst niemals ohne Anweisung sein, wenn du mit dem Heiligen Geist lebst. Er hat immer eine Antwort. Und du hast eine ganz große Sicherheit in seinen Wegen. So, und dann steht hier geschrieben, noch, dass der Herr, wen der Herr liebt, den züchtigt er und so weiter. Ich lasse mal alles das weg. Aber jetzt ist ja die Frage, was hilft uns jetzt in diesem Kampf? Was sind die Bedrohungen? Und dann, wenn wir die Verse davor lesen, Hebräer 12 ab Vers 1 steht geschrieben, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen, nämlich die vom Alten Testament, die ganzen Glaubensväter, um uns haben, die schon den Kampf gewonnen haben, jede Bürde steht hier, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen vor den vor uns liegenden Wettlauf. Hier steht eigentlich nicht Wettlauf, sondern dieser Kampf eben, der auch das Ziel schon im Auge hat und den jeder gewinnen wird. Also hier ist die Bürde genannt, die kann uns schwer werden. Es kann auch die leicht umstrickende Sünde sein. Das sind diese kleinen Feinheiten, die wir als Christen manchmal gern übersehen, weil wir gern zur Tagesordnung übergehen. Aber der Heilige Geist will uns ja heiligen und vollkommen in das Bild Jesu reinbringen. Und wenn wir dann vor Gott sind und fragen, was ist los mit meinem Leben, dann kann es sein, dass du in der Gemeinschaft mit ihm der Heilige Geist aufdeckt in dir, was da die Sache ist, warum deine Störung und wie sie aussieht, warum sie ist. Und dann wird er dir sagen, du hör mal zu, hast du schon mal in der Bibel gelesen, dass du jemanden hast, der deine Bürde trägt, dass du nicht alleine tragen musst? Gehorsam in diesem Sinne bedeutet, ich schaue weg von meiner Problematik und sage, Herr, ich werfe meine Sorgen auf zu dir. Von dir kommt mir alle meine Hilfe. Das ist der Gehorsam in diesem Fall. Stimmt's? Was ist passiert? Du hast den ganzen Bereich des Widerstandes gegen Gottes Willen für dein Leben durch diese Sache durchbrochen. Warum kannst du das? Weil du auf Jesus schaust. Denn es heißt ja hier weiter, indem wir hinschauen, das Wort heißt, wir sollen Jesus betrachten, richtig wie ein Gemälde mit allen Feinheiten betrachten. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wir sollen also auf den sehen, der den Sieg errungen hat und der sich schon für uns in den Himmel zur Rechten des Vaters gesetzt hat. Auf den sollen wir schauen und sollen sehen, von daher kommt alle unsere Kraft in der gegenwärtigen Welt. Und so sehen wir, wenn wir gehorsam werden, dann ist der Heilige Geist am Werk, das, was Jesus für uns getan hat, dem entgegenzusetzen, was uns so schwer wird. Entweder Sünde oder Bürde oder Widerspruch. Aber wenn wir dann auf Jesus schauen und das in unser Gebet kleiden und ihm das bringen und sagen, oh Jesus, du bist mein Alles, du bist wirklich mein Mittelpunkt, jetzt gebe ich mich dir wirklich hin, dann werden wir Folgendes erleben, dann kommt der Heilige Geist mit einer wunderbaren Kraft und Salbung in unser Leben. Vielleicht haben wir nicht so ein Hallodri und eine besondere Lobpreisgottesdienst hinterher, aber was wir haben, wir stehen wie Jesus, der im Todeskampf war, auf, und sagen, jetzt gehe ich weiter mit Jesus, ganz ruhig. Auch wenn der Widerstand noch nicht weg ist, auch wenn das Problem noch da ist, ich gehe jetzt einfach durch mit meinem Jesus. Das ist Gehorsam. So bildet sich Gehorsam. Warum ist er so kraftvoll? Weil es die Wahrheit ist. Das Evangelium ist die Wahrheit. Der Geist der Wahrheit ist uns geschenkt. Da gibt es kein Entweder-Oder. Da heißt es einfach im fröhlichen Glauben, auch wenn wir nicht gleich fröhlich sein sollten, aber wir werden fröhlich, wenn wir anwenden, was Gott uns gegeben hat. Kannst du was anfangen mit der Predigt heute? Also gestern sah ich lauter leuchtende Gesichter bei den Adventisten. Ich finde, die Pfingstler können da mal ein bisschen nachlegen. Die sprechen immer so viel vom Heiligen Geist, aber haben so wenig davon. Ich weiß, was ich sage, ihr Lieben. Ich bin erschrocken über manche Entwicklungen, die in unseren Kreisen vor sich geht. Was Leute alles so erzählen und meinen. aber die Tiefe, ja, der Teufel will uns um die Tiefe der Wahrheit betrügen. Wir müssen das Wort Gottes in der ganzen Tiefe auch unserer Auseinandersetzungen kennenlernen. Nur dann kann Jesus uns vollkommen befreien und dann ist die Qualität dieses christlichen, geistlichen Lebens in Christus auch offenbar. Und ihr Lieben, dann sprechen wir in Autorität. Dann erschauen wir viel eher den Willen Gottes und müssen nicht stundenlang beten, was denn nun los ist mit uns. Weil der Heilige Geist ist schon immer aktuell da, weißt du, der muss noch nicht lange, der hat da kein Wartezimmer, weißt du, dass du da stundenlang warten musst auf eine Antwort. Da bin ich auch mal hoffentlich dran. Nein, der ist schon längst da, wo du bist, ja, will sich einschalten in dein Leben. Hier merken wir, was für ein wunderbares Evangelium wir in Jesus haben. Da kann der Feind noch so toben. Wir gehen vorwärts mit unserem Jesus. Nicht, weil wir uns selber Gefühle einreden, sondern weil wir um die Substanz unseres Lebens in Christus wissen, dass wir im Gehorsam, im freudigen, frohen Gehorsam leben dürfen. Und dann werden wir auch die Wirkungen haben, die alleine Gott kennt. Und dann werden sich vielleicht Menschen bekehren. Auf jeden Fall wird unser Leben reifen. Und ihr Lieben, wir als Gemeinde, solange ich euch hier dienen darf, man weiß ja nie, wie lange das ist, ne? Ich habe nicht vor, wegzugehen, keine Angst, aber wenn ihr wollt und wenn wir irgendwie etwas erbitten wollen, dann ist es, oh Gott, segne deine Gemeinde, segne dein Erbe mit dem Ganzen, was dein Geist geben will und lass uns wachsen zu dir hin, aus allen Stücken zu dir hin wachsen. Du sollst unsere Grundlage sein, du sollst unser Inhalt sein, du sollst unsere Hoffnung sein und zu dir leben wir hin. Und wenn das passiert, ihr Lieben, dann weiß Gott selber, was er tut. Dann werden wir überrascht, weil das kannst du nicht programmieren. Halleluja! Lass uns doch mal aufstehen, ich möchte noch mal beten mit uns. Ja, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für die Stunde deiner Gegenwart. Wir freuen uns über die Tatsache, diese Wirklichkeit, die in dir ist. Niemand kann dich wegreden. Der größte Atheist kann noch so viel sagen, es gibt keinen Gott. Das, was ist und unsere Zeiten überdauert, was immer war und immer sein wird, kann nicht weggeredet werden. Und Herr, du bist auch dieser redende Gott. Danke, Jesus, danke, Heiliger Geist, für das Wort, das wir lesen dürfen, für das Wort der Wahrheit, für das Evangelium, durch das wir gezeugt worden sind zu einer neuen Geburt, zu neuem Leben. Und danke, dass wir fröhlich sagen dürfen, ja, Herr, unsere Speise soll auch die sein, dass wir den Willen Gottes tun und sein Werk vollenden. Und zwar nur deshalb, weil du es in uns auch wirkst und wir in dir bleiben, mit dir gehen dürfen, von dir versorgt werden und auch dir gehorsam sind, wenn du uns sendest und uns ausrüstest mit Kraft, Herr. O Jesus, ich preise dich für diesen Morgen und ich lege dieses Wort so in deine Hände so zurück und bitte dich, Heiliger Geist, bring es zur Wirkung auch über diesen Gottesdienst hinaus. Und dass es geschehen, dass diese Gemeinde mit Zeugnissen der Gnade ihr gesegnet wird von dem her, was du tust, durch das Feststehen in der Wahrheit, auch durch das Überwinden von Widerständen, o Herr, und auch durch das, was du sonst noch Wunderbares gibst, wenn wir auch darauf vertrauen, dass du ja, dass die größten Wunder tun kannst. Aber wir wollen festhalten, du bist das größte Wunder. Das größte Wunder ist das Wunder von Golgatha. In dem leben wir, Herr, und darauf blicken wir. Du bist im Himmel, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben immer noch und für alle Zeiten. Und dir vertrauen wir, Herr. Halleluja. So befehle ich die ganze Gemeinde und jeden Einzelnen deinem Frieden an. O Herr, der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Denken, der soll die Herzen bewahren in Christus Jesus. Und all das soll in Ewigkeit wiedergefunden werden und deinen Namen auf ewig preisen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Ich glaube, ist alles gesagt oder ist noch was anzukündigen?